Und nun wieder der Podcast Rolf Pieper ohne Filter. Rolf Pieper, der Erfinder der Triversifikation. Rolf Pieper ohne Filter, der Podcast.
Mein Name ist Rolf Bernd Pieper, ich bin internationaler Finanzmarktexperte, Erfinder der Triversifikation, Buchautor und Journalist.
Heute lassen wir Aktien und Anleihen einmal links und rechts liegen und schauen uns Renditen an jenseits der Standardmärkte. Sachwerte, Immobilien, Auslandsimmobilien, Kryptowährungen, Edelsteine, Holz, vielleicht auch Kunst. Mein Gast, Rolf Pieper. Ja, Sie sind bekannt für das Konzept Triversifikation, breiter, robuster Vermögensschutz mit Realwerten und Krypto. Schön, dass Sie da sind. Neben Schauplätze, um Rendite abseits von Aktien zu finden, warum? Ist das wirklich so wichtig?
Naja, es ist ja so, wir haben überall natürlich die Jagd nach den Superrenditen. Man spricht ja da vom Alpha, also die Überrendite, die Rendite über der Benchmark. Und viele Menschen, insbesondere mit zunehmendem Lebensalter, suchen andere Werte, also nichts, was gebucht ist, was gedruckt ist, was ausgewiesen ist, nicht Papierversprechen, sondern sie suchen die realen Werte. Und die realen Werte können sich bei den Renditeentwicklungen sehr gut sehen lassen. Das zeigt ja insbesondere gerade der Goldpreis, den wir sehen. Wir haben ein neues All-Time-High erreicht. Aber es gibt auch andere Produkte, die eben durch das Thema Knappheit, und das ist ja mein Investmentansatz, sehr getrieben sind und deswegen vergleichbare Performance, sogar Überperformance abliefern, also das neue Alpha mit Sachwerten.
Okay, Ihre Kunden suchen auch Sachen, die man anfassen kann teilweise. Was knapp ist, ist eigentlich Wohnraum und dazu zählen Immobilien, nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland. Also kommen wir von Papier zu Beton. Auslandsimmobilien als Cashflow-Bausteine, funktioniert das?
Ja, mitunter, wenn es ein gutes Modell ist. Also man muss ja erstmal schauen, wo geht man hin. Ja, ich habe da drei Länder im Fokus, wo es wunderbar funktioniert. Dubai, da gehen sich zurzeit alle hin. Es gibt aber eben auch Nordzypern oder gerade Thailand, wo das funktioniert. Bei den Modellen hat man natürlich immer gewisses Risiko. Ist für mich damit verbunden, dass ich dort bleiben darf. Also mache ich es als Investment oder mache ich es als Zielinvestment, um später dort leben zu können, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man ein gutes Betreibermodell haben. Also ich beispielsweise beschäftige mich mit einer Hotelanlage in Thailand. Dort bekomme ich das sogenannte Rentnervisum. Das heißt also, ich habe schon mal meine Aufenthaltsgenehmigung dort und darf als Rentner dort bleiben. Und das wird betrieben wie eine Hotelanlage. Insofern habe ich dann natürlich einen Cashflow durch das Betreibersystem. Und das sind so Modelle, die gut funktionieren. Das macht 12% im Jahr.
Okay. Ja gut, Vermietung ist auch möglich oder man kann selber dort sein.
Genau.
Klar, Kryptowährungen. Krypto ist ja im Mainstream angekommen. Der Zugang hat sich verändert. Wie ist Ihre Sicht momentan auf Kryptowährungen?
Also ich bin nicht gegen Kryptowährungen, aber ich hype es eben nicht, wie so viele. Die Satoshi-Jünger drehen ja quasi durch, wenn der Bitcoin sich mal ein bisschen in die eine oder andere Richtung bewegt. Faktisch ist, dass die Kryptos nicht mehr entkoppelt sind von den realen Märkten. Man sieht das, also die geopolitischen Ereignisse sind auch in der Kryptoentwicklung, spiegeln sie sich wieder. Einerseits, auf der anderen Seite gefällt mir überhaupt nicht, dass die Kryptos, die ja als dezentrale Währung gesehen wurden, insbesondere der Bitcoin, jetzt eine harte Kopplung an die Märkte haben durch große Global Player wie BlackRock und so weiter und so fort und die machen den Kurs.
Ja, die Großen machen den Kurs.
Ja.
Wir suchen ja Rendite abseits von den üblichen Aktien- und Anleihenmärkten. Also was mobil ist, also mobiles Vermögen, große Spreizung bei Qualität und Preisen. Ich bin bei Edelsteinen und Diamanten. Wie sieht es denn da aus?
Gerade da, bei diesem Produkt ist es in der Tat so, dass da das Knappheitsgebot massiv greift und man darf die Edelsteine nicht in eine Kiste schmeißen. Es gibt auf der einen Seite Diamanten. Die Welt ist vollgespült mit Diamanten. Wir haben x Tonnen pro Jahr neue Produktion und da greift Knappheit eben nicht. Und das sehen wir eben in den Preisen. Diamantenanleger haben harte Zeiten hinter sich, 30-40% Bewertungsverlust auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Farbedelsteine, die eine fantastische Performance aus Knappheit heraus machen. Also wenn wir mal uns einen Rubin aus Burma anschauen, die Fundstelle ist leer, der macht so seine 10-12% im Jahr, wenn es eine gute Investmentqualität ist. Ich habe gestern noch ein Expertengespräch gehabt für einen Kunden, Und da war es dann in der Tat so, das war ein Saphir aus Kaschmir. Kaschmir-Saphir, sagt man sehr schön, dass, da gibt es in der Größe nur 250 Stück im Jahr. Knappheit, Knappheit, Knappheit. Und das bedeutet auf der anderen Seite dann natürlich auch Rendite. Ne? So kann man das bei den Farbedelsteinen, da gibt es verschiedene Indizes, zum Beispiel den Gemwall-Index. Und dieser Gemwall-Index liefert ja verlässliche Zahlen und die machen 8-12% im Jahr. Ich kann ruhig schlafen und wir waren bei der Mobilität auch noch den größten Wertspeicher auf kleinstem Raum. Ja, So eine Handvoll Steine, ich mache das immer bei meinen Veranstaltungen, habe ich dann 500.000 in der Hand und keiner sieht es, ja. Und das hat dann nochmal einen anderen Effekt als nur Rendite, nämlich ich habe einen mobilen Wertspeicher, der im Übrigen keine metallischen Eigenschaften hat und damit nicht gefunden wird.
Zum Thema Diamanten, es gibt ja diese Lab-Grown-Diamanten, also killt das die Investment-Diamanten? Also Lab-Grown bedeutet ja aus dem Labor gezogene Diamanten.
Ja, ja. Also ist es keine Anlageklasse, ja. Und man muss einfach sagen, die neuen Diamanten von den Hauptproduzenten, De Beers oder so, haben ja mittlerweile auch eine Lasersignatur. Insofern sind sie unverwechselbar. Aber es ist eben so, dass sie nicht knapp sind. Ja, um mal den Markt noch mal zu qualifizieren, bei den Farbedelsteinen, Farbinvestment-Edelsteinen werden im Jahr 2 Bierkrüge voll. Wir sind gerade beim Oktober. Oberfest, 2 Bierkrüge voll pro Jahr produziert die Investmentqualität haben. Das ist knapp.
Das ist wirklich, wirklich knapp. Dafür gibt es mehr Bier wahrscheinlich. Ja. Ja, wir sind auf der Suche nach Rendite außerhalb der normalen Märkten an der Börse. Ganz klar, Holz/Forst. Also Rendite aus Biologie statt aus Bilanzen und Papier, aber auch liquide. Direkter Waldbesitz oder Fonds, ETFs? Also wo liegt 2025 da die Musik?
Also zumindest nicht bei den ETFs für mich, weil stehe nicht auf Papierversprechen, ich stehe auf Eigentum. Und wenn man in die Forstwirtschaft geht, historisch betrachtet, war ja die Forstwirtschaft immer ein Portfolio-Bestandteil der Vermögenden, der Reichen und der Schönen, auch der Kirche beispielsweise. Und insofern kann man sich eine historische Rendite vorstellen, die so ungefähr bei 2% liegt, meistens sogar noch vor Kosten. Also als Investment nicht gut geeignet, aber als Vermögensdiversifikation sehr gut geeignet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich spezielle Bäume, die eine spezielle Funktion haben. Ja, wenn wir zum Beispiel über Agarwood, also Adlerholz, reden, zurzeit eine gehypte Holzart, die liefert wirklich Rendite, weil sie produziert am Ende ein Liquid. Das heißt, Auto ist die Grundlage für die teuersten Parfüms der Welt. Man spricht auch vom liquiden Gold bei diesem Oat und das ist zurzeit gehypt. Die Rohstoffpreise mit einer der teuersten Rohstoffpreise auf dieser Erde mittlerweile gewonnen und das liefert dann Rendite. Und wenn ich das dann noch im Eigentum habe, in einer guten Plantagenwirtschaft, dann kann ich 20% damit machen. Einfach nur, weil es gut gepflegt ist, weil es wächst und ich muss nicht täglich auf die Kurse schauen.
Rendite neben Aktienmärkten, Kunst und Uhren gibt es ja auch noch.
Ja, fantastische Anlageklassen. Wenn wir mal das nehmen, was wir vorhin aufgezählt haben, also Immobilien, Holz, jetzt Kunst und die Edelsteine, historisch betrachtet, kann man ja mal eines feststellen. Das waren immer die Assets, die Vermögenden, die Reichen, die die Krone getragen haben, die das Kreuz getragen haben, in der Portfoliodiversifikation gehabt haben. Ja. Und die Kunst spielt dabei eine große Rolle. Schauen wir uns die Kunststiftungen der Banken an. Aber auch da muss man natürlich sagen, es ist wie am neuen Markt. Setze ich auf neuen Künstler, habe ich eine 50-50-Chance. Auf der anderen Seite gibt es eben Künstler, insbesondere verstorbene Künstler. Da ist die Kunst nicht mehr reproduzierbar. Da kommt nichts Neues nach, da greift wieder die Knappheit und das liefert Rendite. Also muss ich da auch eine Portfoliostrategie haben, was richtig Sinn macht und man muss es einfach sagen, auch die Uhren liefern eine fantastische Performance ab, wenn ich es richtig mache. Ich darf keine neue Uhr kaufen, das muss man einfach mal sagen. Sprechen wir über Rolex, die neuen Uhren, weiß man, die haben nicht mehr die tollen Laufwerke, so wie sie früher mal haben. Kaufe ich aber eine Vintage-Rolex aus dem Jahr 50er, 60er Jahren beispielsweise, liefert die Performance. Also erstmal guter Wertspeicher. Ich habe immer einen hohen Wiederverkaufserlös und sie liefert sogar Performance. Also bei den Uhren bin ich komplett im Vintage-Bereich und das ist ein sehr, sehr guter Diversifikationsbaustein unter dem Gesichtspunkt Knappheit und neuer Durchführungsweg.
Ich selbst hatte auch immer wieder mal Interviewpartner und kenne welche, die setzen auch auf, also es gibt ja nächstes Thema quasi Feinwein, aber auch Whisky, also Qualität statt FOMO. Also Anlageklasse Whisky halte ich für komplex oder ist das nur was für Liebhaber?
Nee, das ist mittlerweile sogar eine große Anlageklasse. Also ich bin selber mit einem Bourbon-Produzenten in den USA mittlerweile im Gespräch. Und wenn sie da ein gutes Fass kaufen aus einem guten Jahrgang, dann liefert das ausgezeichnete Performance. Gehen wir nach Schottland, also auf die Insel. Auch da gibt es gute Investments, ja. Das Entscheidende für mich erscheint, deswegen mache ich auch die Diversifikation, ja, dass man all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch ein bisschen aufeinander abstimmt, ja, dass man nichts übergewichtet, nichts hyped, sondern eine breite Perlenkette der Investments hat und da immer auch auf das Thema Liquidität achtet. Ich kenne unglaublich viele Immobilienbesitzer beispielsweise, die haben stark voll Immobilien, aber keine Liquidität, ja. So, und das muss man eben aufeinander abstimmen, Liquidität kurz-, mittel-, langfristig und das ist, ja, ich sag mal, die Symphonie, die die Diversifikation macht, die gespielt wird mit einem guten Intro und auch mit immer den Exit im Fokus. Das vergessen viele, ja. Aber unglaublich viele Kunden in der Beratung, die irgendwelche Investments gemacht haben, aber nie den Exit im Fokus gehabt haben. Wie komme ich wieder an mein Geld? Wie sind die Märkte? Wie liquide sind die Märkte? Wie komme ich wieder raus? Macht es aus, das aufeinander abzustimmen.
Herr Pieper, vielen Dank. Wir könnten noch weitermachen. Was mir noch eingefallen ist, ist Farmland zum Beispiel. Auch ein spannendes Thema. Teilweise Musikrechte finde ich auch sehr interessant. Oder sogar bei Versicherungen kann man Anleihen kaufen, um Hurricanes zu versichern. Auch das ist eine Anleihe. Hohes Risiko, aber natürlich auch hohe Verluste. Und es gibt auch ETF-Arbitragehandel. Aber das können wir in einer der nächsten Podcast-Serien mal durchmachen. Herr Pieper, ich danke Ihnen.
Ja, sehr gerne. Schöne Grüße und ich fahre jetzt zu meinem Kongress nach Würzburg. Ich habe am Wochenende zum 19. Mal, nächstes Jahr ist Jubiläum, 19. Mal Pieper and Friends und habe dort 15 Referenten auf der Bühne, die genau zu diesen Themen sprechen.
Das war der Podcast Rolf Pieper ohne Filter. Tri-Konzept steht ja für Diversifikation, könnte aber auch trickreich, richtig investieren bedeuten. Mhm.